Lieber Ilja Richter, zu Gast heute bei domradio.de. Den Mann muss ich nicht groß vorstellen. Man kennt ihn, er ist Schauspieler, er ist Synchronisator, er ist Sprecher. Ein wahres, ja, kann man sagen, Multitalent. Früher hat man gesagt, oder heute sagt man Allrounder. Er hat jahrelang eine sehr erfolgreiche Sendung im ZDF moderiert, nämlich die Disco. Daher kennen ihn viele. Er war Kinderstar. Er ist auf den Theatern in Deutschland, in der Welt zu Hause. Er hat ein Buch geschrieben, sein neues Buch. Es heißt Lieber Gott als nochmal Jesus. Und jetzt ist er bei uns zu Gast. Ilja Richter, herzlich willkommen.
Hallo, freue mich sehr. Na, das war ja eine Präsentation. Donnerwetter.
Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen. Lieber Gott als nochmal Jesus. Und Sie sind in einem katholischen Sender. Können Sie sich vorstellen, was das bei uns oder was das möglicherweise bei Gläubigen auslöst, wenn Sie so einen Titel auf die erste Seite schreiben?
Aufmerksamkeit. Aber nicht als Mittel zum Zweck, sondern eine Aufmerksamkeit, eine Neugierde. Und Neugierde ist nun mal das Allerwichtigste im Leben. Nicht nur, wenn man ein Buch herausbringt, sondern neugierig zu bleiben, das ist wichtig. Und da würde es mich freuen, wenn Menschen darüber neugierig geworden, dann nachdenken und vielleicht doch mal blättern, ob das eventuell ein antiklerikales Buch ist oder hat er was gegen Jesus? Und all diese Fragen sind inklusive. Das ist eine Überschrift, ein Titel, der, glaube ich, zumindest Gedanken freisetzt unter dem Motto, was ist denn das? Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es ist kein antiklerikales Buch. Es ist kein atheistisches Buch, denn erstens bin ich ein Glaubender. Zweitens beschäftige ich mich seit meinem 14. Lebensjahr, ungefähr seit meinem 12., 13. Lebensjahr, durch protestantischen Religionsunterricht, den ich haben durfte, obwohl ich doch gar kein Protestant war und auch kein Protestant geworden bin. Trotz meiner jüdischen Mutter und meines atheistischen Vaters durfte ich diesen Religionsunterricht machen, so unter dem Motto ein bisschen Gott kann nicht schaden. Nur über Judentum und über unsere jüdischen Wurzeln sollte ich nicht sprechen. Das galt bis zum 30. Und ich habe mich aber immer mit Jesus beschäftigt. Und mit Verlaub gleich heraus. Es hat zwar nicht dazu gereicht, dass ich heute sage, dass ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber ich zweifle das auch nicht an. Sondern ich war immer und bin immer noch und immer wieder mit der Person Jesus beschäftigt. Und vielleicht ist das mein jüdisches Moment. Denn ich habe jüdische Wurzeln und lebe ja auch keine jüdische Religion. Aber wir reden hier, was oft vergessen wird, behaupte ich mal, über einen jüdischen Wanderrabbi. So ging er los und vergrößerte seine Gemeinde. Und nochmal Jesus, also lieber Gott als nochmal Jesus, da klingt und schwingt mit weniger eine Kritik an Jesus als die Sorge, was passiert, wenn er nochmal kommt. Und es gibt, wenn ich das darf, in dem Buch am Anfang einen kleinen Dialog zwischen meinem katholischen Verleger und mir. Darf ich das kurz mal machen?
Selbstverständlich.
Wenn Sie das Buch also aufschlagen, ich will aber Ihre Seite.
Nee, das ist wurscht. Machen Sie ruhig.
Wenn Sie das aufschlagen,
gibt es
Sticheleien zwischen meinem Verleger und mir. Der fragt nämlich, muss der Buchtitel, lieber Gott, als, Sie wissen schon, wirklich sein? Gott den Vorzug vor Jesus zu lassen? Darf ich es nochmal machen? Da sagte mich der Verleger, muss der Buchtitel, lieber Gott, als, Sie wissen schon, wirklich sein? Ich meine, Gott den Vorzug vor Jesus zu geben, warum? Daraufhin sage ich, weil der zuerst da war. Gott ist immer da. Kommt Jesus zurück, kommt es ganz auf die Stimmung des Herrn an. Da fragt der Pago, Von Gott oder von Jesus? Keine Ahnung. Sie sind doch hier der Katholik. Und dann sagt der Herr Richter, ich habe es Ihnen schon so oft gesagt. Zum letzten Mal. Gott und Jesus sind für uns Christen untrennbar. Also stellt sich für uns ja nie die Frage, lieber Gott als nochmal, naja, Sie wissen schon. Na, ich zweifle eben, sage ich doch. Und er sagt, das ist sehr gut, sagt der Pago. Descartes meinte auch, dass der Zweifel der erste Schritt zur Weisheit sei. Was soll's? Ich bin ja nur der Verleger. Aber in Gottes Namen, der Titel bleibt. Immerhin sind Sie bereit, Religiöses zu beichten, ohne Christ zu sein. Nur das klingt versöhnlich.
Ich frage deswegen, Sie haben ja eben gesagt, es schürt natürlich die Aufmerksamkeit, also dieser Titel. Das heißt, der Titel ist aber nicht nur Werbung. Der ist nicht nur Werbung für dieses Buch.
Der Titel, da steckt dahinter, dass ich mir Gedanken, Sorgen mache unter dem Motto, was ist, wenn er nochmal kommt, was so viele sich wünschen. Aber ist das wirklich so wünschenswert in einer Welt, wie sie ist? Und da gibt es ja verschiedenste Interpretationen. Wenn du die Zeugen Jehovas hörst, dann wird es das jüngste Gericht sein. Dann wird es furchtbar werden. Und eine Reinigung. Ne? Mhm. Und es gibt andere, die sagen, der endlich kommt und uns den richtigen Weg zeigt. Also es gibt so viele Interpretationen. Aber all diese Interpretationen brachten mich eher auf den Weg zu fragen, soll er wirklich nochmal kommen? Also lieber Gott als nochmal Jesus. Und selbst in diesem Buch, in dem es so viele Gedanken dazu gibt, ist eines meiner Lieblingskapitel das eines bekennenden Atheisten, nämlich Gregor Gysi, mit dem ich mich darüber unterhalte, als Anwalt, der er ja in seiner Profession nun mal ist und nicht nur Politiker, sondern erst einmal Anwalt, ob er denn den Fall Jesus übernehmen würde, wenn er nochmal auf die Welt käme und hier für Unruhe sorgt. Und ausgerechnet dieses Gespräch mit dem bekennenden Atheisten habe ich besonders gern.
Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen was über das Buch. Ich habe es ja gelesen, da gibt es ja Unterschiedliches drin. Es gibt da mal sehr ernste Betrachtungen, auch mal einen Witz, dann Ihre geschichtliche Ebene, also die Familie kommt zum Tragen. Es gibt Figuren in diesem Buch, die gab es gar nicht, nämlich diesen Herrn Paschotka Lewinsky, den Sie tatsächlich erfanden. Und so fängt das Buch ja an und ich wusste am Anfang gar nicht, was das sollte. Also da haben Sie mich so ein bisschen in die Irre geführt, als ich es las. Bis dann irgendwann mal die Auflösung auch durch Ihren Verleger kam. Hat das wirklich so stattgefunden, dass der Verleger Sie anrief, beziehungsweise sich mit Ihnen traf und sagte, lieber Herr Richter, was soll das?
Viel schlimmer. Ich schildere es ja so, dass er mir einen Brief schreibt und mir zu verstehen gibt, dass er menschlich enttäuscht ist von mir als Autor und dieses Buch auf Eis legt. Und ich kann Ihnen gleich dazu sagen, das war nicht so. Und das muss auch nicht so gewesen sein, weil dies keine Autobiografie ist, in der man erzählt, das ist passiert und das ist geschehen und dann habe ich dies oder das gemacht, sondern das ist, mit Verlaub, ich hoffe, dass es das ist Unterhaltungsliteratur. Und es ist aber auch meine Verarbeitung zwischen Kreuz und Davidstern, weder unter einem jüdischen Dach zu Hause zu sein, trotz meiner jüdischen Wurzeln, denn ich habe kein jüdisches Leben gelebt und keine jüdische Religion gelebt. Das war nicht der Fall. Von meiner jüdischen Mutter nicht erwünscht, nicht gefördert. Und mein Vater war sowieso Atheist. Er hatte eine Jüdin geheiratet, die aus einem streng jüdischen Hause kam, aber die haben 1945 geheiratet. Mein Vater kam als Kommunist aus dem KZ und meine Mutter war nie im KZ, sondern unter falschem Namen war sie auf der Flucht gewesen, mit einer falschen Identität, durch 21 Städte, hatte also unter den Deutschen gelebt und da hatte sie etwas anderes zu tun als die Rituale ihres strengen, liebevollen, aber strenggläubigen Vaters einzuhalten.
Ist das der Ausgangspunkt dafür, dass Sie sagen, weil Sie das nicht hatten, ich erfinde da eine Figur, Können Sie das vielleicht unseren, ich sag mal, Usern und Hörern mal erklären, was es mit dieser Person auf sich hat, das jetzt in zwei Sätzen darzustellen ist? Natürlich sehr schwierig, gebe ich zu.
Ich habe mir in meiner Traurigkeit darüber, dass ich auf der jüdischen Seite nicht zu Gräbern gehen kann, auf Friedhöfe gehen kann und dort nach einer Religionskultur, die es im christlichen Glauben gibt und überall, da habe ich mir eine jüdische Mischpoche erschrieben und fühlte mich nach dieser erfundenen Liebesgeschichte zwischen einer katholischen jungen Frau und einem jüdischen Schuster in einem kleinen Marktflecken voller Antisemitismus in den 30er Jahren, das handelt, spielt 1935, habe ich diese Geschichte erzählt mit tragischem Ausgang und habe mich am Ende da sehr gut beigefühlt, weil ich all meine Sehnsüchte nach Familie, jüdischer Verwandtschaft, überhaupt nach Verwandtschaft, mit diesen Figuren wie eine Art Familienaufstellung, ja, ausleben konnte und hoffe nun, und das merke ich auch bei meinen kleinen Lesungen, dass ich damit die Leute nicht langweile. Denn ich musste eine Form finden, mit der ich die Leute nicht langweile, sondern es interessant finde, spannend finde. Also, dass man das gerne hört oder liest. Und dann gibt es die Auflösung, dass ich es erfunden habe. Dann gibt es eine Auflösung, dass der Verleger das übel nimmt. Und dann gibt es ein Happy End mit dem Verleger innerhalb des Buches. Innerhalb des Buches. Mit dem Verleger durch seine Frau, die übrigens Theologin ist. Tatsächlich. Und mein Verleger ist tatsächlich Katholik. Und wir wieder ins Gespräch kommen und das Buch herauskommt. Ich schildere aber auch, dass ich eben fast eine Beichte, heißt es ja im Untertitel, dass ich da unter dem Titel Späte Reue einen Text verfasse, dass ich ganz verzweifelt darüber bin, wie ich es dann wieder gut machen könnte mit meinem Verleger, nicht nur wegen des Buchs, sondern was mache ich denn jetzt? Und schildere dann einen durchaus glaubhaften Zustand, dass ich in Otto Beuren kurz mal überlege mit dem Blick auf die Basilika, ob ich beichten gehe.
Die Frage ist, warum mussten Sie eigentlich diesen Begriff verwenden, Beichte? Sie sprechen ja nur von der Suche nach Gott.
Das bezieht sich darauf, dass ich was zu gestehen habe, dem Verleger gegenüber, dass ich ihn angelogen habe. Und dass er sagt, Sie hätten mir das sagen müssen, dass das Fiction ist. Und Sie haben aber so getan, als wenn es diesen Paschotka Lewinsky wirklich gibt. Ich hatte mir Teile einer Biografie eines tatsächlich existierenden Pastors ohne Beine, eines beinlosen Pastors, ausgeliehen und habe dann die Geschichte eben erfunden mit den ausgeliehenen Beinen eines mittlerweile verstorbenen Pfarrers, habe mir aber auch die Genehmigung geholt aus dem Umfeld, ob ich das machen darf, denn der heißt ja nicht Paschotka Lewinsky.
Sondern Uwe, muss ich nochmal nachschauen, Vorname war Uwe, Pfarrer Uwe, der mittlerweile verstorben ist, wie Sie sagen.
Und das sind literarische Mittel, um etwas zu erzählen. Es gibt einen sehr schönen Leitgedanken, den viele Schriftsteller schon seit Jahrzehnten haben und ich halte mich auch daran und ich glaube, er ist von Walter Benjamin. Es kommt nicht darauf an, ob eine Geschichte wahr ist, sondern nur darauf, ob sie stimmt.
Was stimmt, ist ja, dass Sie dann auch im Laufe Ihres Lebens auch auf der Gottsuche auch in Köln in einer gewissen Weise fündig wurden. Sie waren auch im Kölner Dom. Sie kennen den Kölner Dom?
Ich gehe öfter hin. Ja, wenn ich hier bin, gehe ich auch heute wieder.
Ich wollte
ganz
sagen.
Bestimmt, da gehe ich rein. Ja.
Da gehen Sie rein. Und damals hatten Sie aber noch eine sehr intensive Beziehung zum Kölner Dom, kurz nachdem Ihre Mutter verstarb.
Das wurde stärker, aber ich hatte immer eine Beziehung zum Kölner Dom. Ich habe auch mal irgendwann in einem Interview gesagt, als ich hier lebte, der Kölner Dom ist zum katholisch werden. Das war eine Liebeserklärung an die Stadt und an den Dom. Aber ich bin nicht katholisch geworden. Das ist eine Überhöhung, eine liebevolle Überhöhung für diesen unglaublich schönen Bau, in den ich einfach gerne gehe Und ich habe ja auch geschildert in dem Buch, dass mir das Vaterunser nicht nur vertraut ist, sondern dass ich das früher sogar regelmäßig gebetet habe. Das ist weniger geworden, wenn ich es jetzt mal beichten darf. Das liegt daran, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich weiß, dass der hervorragende Übersetzer dieses eigentlich jüdischen Gebets, ne? Das ist nichts weiter als die Übersetzung eines jüdischen Gebets am Freitag, wo das Brot gebrochen wird, also die Challe, und der Segensspruch gesprochen wird, bei Ihnen ja auch in der Religion, das ist die Broche. Mir also immer mehr missfiel, dass ich Luthers Übersetzung im Mund führe, wenn ich doch weiß, dass er was gegen die Lewinskis hatte. Und mehr als das, dass er in seinem Fanatismus als Fundamentalist, wie ich finde, ich finde kein anderes Wort dafür, als Fundamentalist so radikale Lösungen vorschlug, in dem Buch zum Beispiel wieder die Sabbater, wie man denn nun bitte mit den Juden umzugehen habe. Und da gibt es auch keine Gnade, von der im christlichen Glauben, im protestantischen wie im katholischen, ja so oft gesprochen wird, von der Gnade Gottes einerseits, aber auch von der christlichen Milde. Da ist ja nun nichts von zu spüren. Auch das in einem so aktuellen Deutsch, dass wenn man das liest, glaubt, dass man den Stürmer aus den 30er Jahren liest. So modern war er ja als Übersetzer. Trotzdem hänge ich an dem Vaterunser. Das ist mein Problem. Und auch darüber gibt es in dem Buch einen Text, der nicht unkomisch ist, weil ich hänge an dem Vaterunser. Und mein lieber Freund, der katholische Lehrer, der Religionslehrer, Caius Vipior, sagt, ist ja schon klar, dass das ein religiöser Zankapfel ist zwischen Theologen. Wie es zu diesem Vater, warum hast du mich verlassen gekommen ist? Und dann redet er darüber mit mir und wir kommen auf das Vaterunser zu sprechen. Und dann sage ich, es ist so herrlich, dass ich beim Vater, dem Vaterunser, ja nicht mich an Jesus wenden muss. Deshalb, das habe ich wirklich. Das mag ich so an den Juden, sage ich, dass die an Gott glauben, aber nicht an Jesus. Deshalb kann ich das Vaterunser sprechen. Da sagt er und schmunzelt dabei. Er sagt, ja, da hast du mit Jesus was gemein. Da sage ich, wie bitte? Ja, der glaubte auch nicht.
Haben Sie denn das Gefühl?
Entschuldigung, das ist nicht präzise formuliert. Der glaubte auch nur an Gott. Da war Jesus. Das ist eine wunderbare, wie soll ich sagen, eine rhetorische Angelegenheit, dass er sagt, das Vaterunser gefällt dir, weil Jesus kann ja nicht zu sich selbst beten. Und deshalb liegt es dir. Aber es ist nichts weiter als letzten Endes das Gebet, das die Juden sprechen. Das hast du mit ihm sozusagen gemein. Das ist schon wieder jüdisch,
ja,
sagt er.
Obwohl der Vater ihn ja erstmal verlassen hatte, wie er dachte.
Darüber lässt sich streiten, denn dieser Psalm 22, auf den er mich in diesem Buch auch nochmal aufmerksam macht, ist ein Streitapfel, weil es nur eine der Interpretationen ist, dass angeblich Jesus dem Vater vorwirft, dass er ihn verlassen habe. Aber es gibt im Alten Testament gibt es ein Gebet, das heute noch gesprochen wird, in dem es diese Worte gibt, die dann entliehen wurden. Angeblich Matthäus ihm auf die Lippen gelegt. Ein anderer behauptet wieder, ja, das ist aus dem Aramäischen. Es gibt viele Interpretationen und nicht unbedingt nur die eine, dass dies ein konkreter Vorwurf ist, sondern das ist ein ganz bestimmtes Gebet aus dem Alten Testament, das Juden heute noch beten. Das ist an den Vater gerichtet. Das ist eine Interpretationssache.
Christliche Interpretation ist ja ohnehin diejenige, dass der Vater ihn nicht verließ, denn er ist ja auferstanden. An Ostern. Der Jesus.
Ich ja natürlich habe in dem Buch geschrieben, dass ich bis zu dem Gespräch mit Caius Wiepior mich seit meinem 14. Lebensjahr gefragt hatte, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Also in Form eines Vorwurfs hat mich das immer beschäftigt und auch zweifeln lassen, dass er der Sohn Gottes gar nicht sein kann, wenn er so zweifelt. Bis ich so spät eben doch vom Caius Wiepior diese Information, hätte ich beinahe gesagt, bekommen habe, dass das ein theologischer Zankapfel sei, in den ich da gebissen hätte. Dass das nur wirklich eine zu eindeutige Interpretation ist, dem Vater Vorwürfe zu machen. Ich aber allerdings habe in dem Buch das trotzdem aufgegriffen mit dem Vorwurf, weil es sich so dankbar eignet für das himmlische Kaffeehaus, in dem Jesus tatsächlich zu Gott mal wieder sagt, was ist denn nun wieder los? Ja, ich muss schon wieder gehen. Musst du mich schon wieder verlassen, Vater? Ja, ich muss dich jetzt kurz verlassen. Ich muss einem großen Komödianten, einem italienischen Komödianten helfen. Er hat ein Problem mit seinem Sohn. Es geht um Vittorio De Sica. Dieser Text ist eine Liebeserklärung an das Nachkriegskino aus Italien, an Vittorio De Sica. Und ich schildere dann eine Vater-Sohn-Geschichte, die eben nicht autobiografisch ist, sondern eine schöne, erfundene Geschichte, wie sich Gott um den toten Vittorio De Sica kümmert. Und der Sohn sagt, bevor er das Kaffeehaus verlässt, der Vater sagt, wieso gehst du als toter Komiker nach Venedig, um dich um die Familienangelegenheiten zwischen Vittorio De Sica und Christian De Sica, seinem Sohn, zu kümmern. Ja, sagt er, das ist ein toter Komiker, kann nicht mehr gekreuzigt werden.
Aber ich komme noch mal ganz kurz auf den Kölner Dom. Sie waren da drin, Sie haben dann auch gebetet. Mhm. Und ich habe die Passage ja gelesen, dann kam irgendein Fan und wollte plötzlich ein Autogramm oder hat ein Bild von ihm geschossen.
Nein, er wollte kein Autogramm.
Aber da wurden
Ich bin viel schlimmer, das war wirklich schlimm. Ich habe gebetet, ich hatte geschlossene Augen, ich betete das Vater Unser und oder vielleicht, das weiß ich gar nicht mehr, ob es das Vater Unser war. Auf jeden Fall habe ich gebetet.
Ja.
Und das war sicherlich auch in meiner Trauerphase. Es war in der Zeit, als meine Mutter hier in Köln im Marienhospital, sie hatte mich besucht und wollte mich auf der Bühne sehen und starb hier mit 86 Jahren im Marienhospital unter der Obhut der katholischen Nonnen, meine jüdische Mutter. Dass ich plötzlich ein Blitzlicht vernahm und die Augen aufriss und da hatte mich jemand beim Beten fotografiert. Das ist nicht nur schlimm, das ist einfach pietätlos.
Absolut. Meine Frage zielte darauf ab, ob Sie, wenn Sie selbst sagen, dass der katholische Kölner Dom dazu eignet, katholisch zu werden, waren Sie
Das ist eine Überhöhung.
Das ist mir schon klar. Aber haben Sie in diesem Moment, wenn Sie in ein so großes katholisches Gotteshaus gehen, das Gefühl, auch mal Jesus etwas näher zu sein?
Nein, das hat mit Jesus nichts zu tun, wenn ich eine Kirche betrete, dann das wäre jetzt wirklich gelogen, sondern das ist das Grundgefühl, ein Gotteshaus zu betreten. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn es sich um ein so schönes Gotteshaus handelt. Wenn es mit Verlaub kein schönes Gotteshaus ist, reicht mein Glaube nicht aus, um mich in einer kargen und spartanischen Atmosphäre in Richtung Gebet zu begeben und Gott näher zu sein, weil ich ja auch nicht das Gefühl habe, dass ich im Dom Gott näher bin, sondern weil ich es gerne habe, glaubende Menschen um mich herum zu wissen.
Könnten Sie sich denn genauso wohlfühlen, dann auch andersrum gefragt, in einer Synagoge?
Ja, absolut. Ich hätte es gerne jetzt sofort gesagt. Eben. Und Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde. In dem Moment, wo ich mich in einer Synagoge befinde, passiert zweierlei. Das eine ist, und damit bin ich jetzt wieder genau bei meinem neuralgischen Punkt, Sie haben das jetzt angesprochen, ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, in einer Synagoge, lauter Juden und Jüdinnen um mich herum, fühle ich mich jüdisch, mit meinen jüdischen Wurzeln, weil ich der Sohn meiner jüdischen Mutter bin. Aber nicht, weil ich religiös mich der Sache nähere, sondern weil ich einfach der Sohn meiner jüdischen Mutter bin, die mir diese Religion nicht vermittelt hat, sondern nur geschildert hat, wie es bei ihnen zu Hause zugegangen ist. Verstehen Sie? In dem Moment aber bin ich nicht nur in einem Gotteshaus, was ich sehr liebe, und umgeben von Glaubenden, sondern es geschieht etwas Familiäres. Verlasse ich das Haus wieder und gehe in den Alltag hinaus, ist das aber vorbei. Bis zu meinem nächsten jüdischen Moment. Und dieses jüdische Moment kann ein Rabbi sein, der die Straße überquert. Wenn ich ihn sehe, freue ich mich. Es könnte aber sein, dass ich, wenn ich mit ihm ins Gespräch käme und er mir allzu orthodoxe und zu, kann doch sein, nicht jeder Rabbi und nicht jeder Orthodoxe ist Fundamentalist, nicht? Das gilt ja auch für Katholiken und für alle anderen Religionen und für Moslems. Und da würde ich mich mit ihm auch in den Streit begeben, wie mit jedem anderen auch, sogar noch etwas heftiger, weil ich dann vielleicht enttäuscht davon wäre, dass mir das nicht gefällt, was mir da gerade jemand sagt, mit dem ich meine jüdischen Wurzeln, soll ich jetzt sagen, teile, habe. Das findet dann statt, aber dann ist es auch wieder vorbei.
Ist es denn richtig, wenn man behauptet oder sagt, der Mensch, Ilja Richter, ein Glaubender, aber auch ein Agnostiker?
Es geht in die Richtung. Es geht in die Richtung. Aber ich darf Ihnen dazu tatsächlich, und die hole ich jetzt nicht raus wie aus der Schublade, denn das Buch kommt erst und ich habe auch gar nicht so viel Gelegenheit gehabt, darüber zu sprechen. Jetzt tun wir das. Ich habe mich mit dem Buch bemüht, nicht super aktuell zu sein, denn das ist nicht ein Buch, so wie beispielsweise, sagen wir mal, ein Gottschalk ein Buch schreibt und damit in welcher Art auch immer unmittelbare Atmosphäre schildert, ja? Die Gesellschaft, in der wir uns befinden und das, was eben nicht passt. Das ist völlig legitim und das ist so ein Buch ist es nicht. Aber es gibt in diesem Buch tatsächlich eine Formulierung, die dahin geht, dass ich zwar selber meinen Begriff von dem 5-Minuten-Juden, was ich mal gesagt habe, um das auf einen Nenner zu bringen, was ich Ihnen jetzt so erzählt habe, selbst heute kritisch sehe, aber ich muss Ihnen auch sagen, dass nach diesem 7. Oktober diese 5 Minuten länger werden. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Sind Sie, nachdem Sie das Buch geschrieben haben, das war zumindest mein Eindruck, der mag ja total falsch sein, dem jüdischen Glauben noch näher gekommen?
Nein, bin ich nicht. Ich bin
Weil Sie auch das Grab Ihres Großvaters...
Das hat mit Religion nichts zu tun, das hat mit meinen jüdischen Vätern und... Ich bin so froh, dass Sie es sagen. Ich bin meinen jüdischen Vätern und Großvätern nach diesem 7. Oktober in dem Schmerz, was da geschehen ist und auch den Folgen. Und damit meine ich beide Seiten. Den Folgen auf jüdischer Seite, der Bedrohung, aber auch auf der palästinensischen Seite und der Verführung durch Fundamentalisten, die den Hass schüren zwischen beiden, der ja vorher schon da war und jetzt noch mehr, und einer Politik, die... also auch auf der israelischen Seite, eine Politik ist, der ich sehr kritisch gegenüberstehe, bin ich Ihnen aber näher. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich sehe, dass Schwarze beleidigt und gar getötet werden, andere Völker, geht mein Gerechtigkeitssinn wie bei Ihnen einfach mit mir durch und ich finde es schrecklich. Wenn aber meine Väter, und jetzt sage ich mal, meine Väter, die mir nicht bekannten, aber die ich in mir trage, meine jüdischen Väter und Mütter, und schließlich bin ich Sohn meiner jüdischen Mutter, die diese Religion nicht gelebt hat, aber beinahe umgekommen wäre und ich säße dann nicht hier. Wenn ich sehe, dass die beleidigt werden, unmittelbar und auch noch über den Tod hinaus, indem man das den Holocaust verkleinert, indem man ihn ständig vergleicht mit anderem. Und ich finde, er bleibt unvergleichbar aufgrund des industriellen Todes. Das ist nicht vergleichbar mit irgendwelchen historischen Beispielen, weil es ja ein industriell organisierter und umgesetzter Mord war durch Gas und andere Möglichkeiten. Das war ein völlig im negativsten Sinne moderner, Akt des Massenmordes. Da werden die 5 Minuten länger. Und da geht nicht allein mein Gerechtigkeitssinn mit mir durch, sondern da beleidigt man mich, indem man die Toten nochmal im Nachhinein durch den Schmutz zieht. Und dann höre ich und sehe ich auch noch, dass man schon bereits gefolterte und tote Menschen, ich denke nur an dieses eine junge Mädchen da, durch ein Dorf zieht, zerrt unter Jubel. So, ja, das ist einfach ein Vorgang, den finden alle schrecklich, aber ich finde es dann auch nochmal schrecklich.
Also es ist eher was Ethisches als was Religiöses.
Das hat mit Religion nichts zu tun. Es beleidigt meine jüdischen Väter und Mütter. Und da bin ich dann tatsächlich Jude.
Das haben Sie schön ausgedrückt. Und deswegen die Frage an Sie, wenn Sie über Ihr Buch sprechen. Sie haben das letzte Kapitel dann geschrieben. Was ist so Ihre Quintessenz? Blöde Frage, aber trotzdem, wie stehen Sie jetzt zu dem Gott ohne den Jesus und den Gott mit dem Jesus, also diesen Trinitätsgott mit Gott Vater, Gott Sohn und dem berühmten Heiligen Geist, den es ja bei uns im Christentum gibt. Bei Christen.
Das hat nichts verändert zwischen meinem zwischen Gott und mir, wenn das nicht zu egoman klingt. Ich meine einfach der Versuch, mit Gott zu telefonieren. Ich habe das immer Telefonieren genannt. Ein Vater Unser, ein Gebet ist ein Telefonat. Und dieses Telefonat, das ist zum Beispiel mein Credo im Zusammenhang mit Glaube. Also ein Telefonat, bei dem man konkret normalerweise auf der anderen Seite eine Stimme hört, ist ein tatsächliches, mit technischen Mitteln geführtes Telefonat. Und wenn mir ein Telefonat mit Gott gelingt, das ist sehr schwierig und das gelingt mir nicht immer. Und da ist der Anschluss oft unterbrochen. Dann kann es sein, dass ich Gott nicht in Form einer Stimme höre, sondern in mir etwas höre, was zu mir spricht, wenn ich ihn frage. Und was ich dann in mir höre, das könnte vielleicht die Stimme Gottes sein. Denn woher kommt das, dass ich etwas frage? Ja gut, das kann man mit dem Gehirn und gespeichertem Material erklären. Ich erkläre es mir in einer Mischung aus beidem. Da ist Material, da ist Gelerntes, Gespeichertes und da ist Emotion. Glaube heißt Emotionalität und ich glaube in dem Moment dann ganz stark an Gott. Und wenn ich vielleicht noch was Intimes sagen darf im Zusammenhang mit Gott. Schon immer, aber je älter ich werde, immer mehr bitte ich Gott niemals um etwas, das mir gelingen möge. Niemals. Sondern ich hoffe, dass Gott bei mir ist, dass ich nicht allein bin und dass, wenn es mir gelingt, er bei mir ist und dass, wenn es mir misslingt, er noch mehr bei mir ist, aber dass es nichts damit zu tun hat, dass mir etwas gelingen muss, sondern dass ich im besten Falle mich bei ihm bedanke, dass ich, nicht er, sondern dass ich das geschafft habe, weil wir ja alle Kinder Gottes sind. Und dann ist das schön, mich zu bedanken. Also wie ein Kind beim Vater. Und wenn es misslungen ist, es zu ertragen. Und das ist die Hilfe. Und darf das aber nicht ihn bitten um etwas, dass eine Premiere gut wird, dass mein Buch sich gut verkauft oder so. Das ist es alles nicht. Das ist nicht der Weihnachtsmann.
Haben Sie ihm denn schon oft gedankt?
Ja, das kann ich wirklich also guten Gewissens sagen. Ich habe ihm gedankt, aber es hat sich der Dank immer mehr verändert. Der Dank ist nicht, danke, dass du mir geholfen hast, indem du das hast gut werden lassen. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass ich ganz bei mir, wenn ich ganz bei mir bin und dass ich so wie ich mit dem Instrumentarium, mit dem Instrumentarium, das wir haben, Sie und ich, dass mir was gelungen ist, dann sage ich, danke Gott. Aber nicht, dass es sein Wille war, weil das liegt mir einfach nicht.
Herr Richter, hat Ihnen die Beschäftigung mit der Religion oder anders gefragt, gab es diese Beschäftigung, diese sehr intensive Beschäftigung mit Religion auch schon in der Zeit, als Sie beim ZDF die Sendung Disco moderierten? Sie waren damals sehr stark ins Showbusiness eingebunden, zwischen Produktionsleitern, Regisseuren. Es immer. Gab alle paar Wochen diese Sendung.
Immer.
Gab es das damals
immer.
Auch?
Immer. Ich hatte protestantischen Religionsunterricht bei Frau Pranke. Und da sage ich immer noch Danke. Leider ist sie jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr auf dieser Erde. Aber ich danke für den Religionsunterricht. Der war so plastisch. Und sie merkte, ich war, glaube ich, einer ihrer Lieblingsschüler, sie merkte, dass ich diese Geschichten liebte und die haben immer was mit Gott zu tun gehabt. Aber es führte nicht zu Jesus, aber es führte zu Gott und dafür bin ich dankbar. Und das hat mit Disco und so weiter nichts zu tun, was da die ganze Zeit so, dass ich niemals völlig gottlos durchs Leben gegangen bin. Aber ich habe halt Phasen, in denen das besser klappt und auch weniger. Aber das höre ich übrigens auch von anderen Gläubigen, welcher Religion auch immer. Mal klappt das mehr, mal klappt das weniger. Manchmal klappt es gar nicht. Kennen Sie das?
Natürlich.
Das ist doch... Und warum soll es bei mir anders sein? Aber ganz gottlos bin ich nie durch die Welt gegangen. Also das mit dem Jesus hat bis jetzt nicht geklappt, aber die Person hat mich beschäftigt. Mhm. Aber das mit dem Atheismus, das wird nicht klappen, weil Atheismus kein Humbug ist, sondern eine Philosophie, so wie Anarchismus auch nicht einfach Bomben schmeißen ist, sondern eine Philosophie. Und das kann man nicht einfach abtun und sagen, Blödsinn. Das sind Denkmodelle. Ich gehöre nicht diesem Atheismus an, näher den Agnostikern, aber doch ein bisschen, vielleicht doch Agnostiker sind dann vielleicht nicht so leidenschaftlich dabei, wie jetzt zum Beispiel auch, da es mir ja auch Spaß macht, über Gott zu reden. Also über das, dass es einem nicht gelingt, da wird man ja auch was los, man kann darüber beichten, ist ein bisschen zu viel gesagt, aber kann darüber reden, dass das nicht immer klappt. So.
Ich frage Sie jetzt ganz zum Schluss. Wer soll das Buch lesen? Sind es Jüdinnen, Juden, Christinnen, Christen, Musliminnen, Muslime, Atheistinnen, Atheisten, Agnostikerinnen, Agnostiker? Wer soll es lesen? Für wen ist es am besten?
Das kann ich so nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass das hoffentlich Menschen sind, die so neugierig geblieben sind, wie ich es auch geblieben bin und die sich fragen, verflixt nochmal, was steckt hinter diesem Titel von diesem Mann, der mal die Disco gemacht hat. Und da habe ich nicht nur nichts dagegen, sondern da bin ich sehr dafür, dass Menschen sich auf den Weg machen und sagen, also das möchte ich jetzt mal genauer wissen. Das ist die Basis, um ihnen keine Botschaften mitzuteilen, sonst wäre ich Botschafter geworden. Und selbst das nicht, weil ich bin ja auch kein Akademiker. Ich habe kein Sachbuch geschrieben, ich habe kein Fachbuch geschrieben. Michel Bergmann, der jüdische Schriftsteller, sagt, ich habe ein Lachbuch geschrieben. Es ist ein ernstes Buch mit sehr viel Humor. Das ist der Unterschied zwischen lustig sein und humorvoll sein. Lustig hat noch lange nichts zu tun. Lustig zu sein heißt, hat noch lange nichts zu tun mit Humor, weil Humor kommt immer aus der Seele.
Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und wünsche Ihnen ja alles erdenklich Gute, viel Erfolg mit diesem Buch. Es geht mit Sicherheit auf Lesereise damit.
Auf Gastspiel. Also nicht endlos lange, aber ich suche immer wieder gerne so katholische Akademien, protestantische Kirchen. Im nächsten Jahr werden es auch jüdische Gemeinden sein. Das finde ich wunderbar. Auch Buchhandlungen. Das finde ich wunderbar, gerade im Zusammenhang mit Menschen, die sich zu Gott bekennen. Und da komme ich vorbei und belehre sie nicht darüber, wie man zu glauben hat, sondern ich erzähle ihnen was von meiner religiösen Obdachlosigkeit, aber niemals im Zweifel an Gott, sondern eher verzweifelt mit mir. Und das auf hoffentlich unterhaltsame Weise bei meinen Irrungen, Verwirrungen, aber immer mit Gott.
Und ab und zu geht es dann auch nochmal in den Kölner Dom.
Unbedingt, das werde ich jetzt auch gleich wieder tun und ich freue mich darauf.
Ich danke Ihnen. Ilja Richter, vielen lieben Dank für dieses nette Gespräch.
Ich habe zu danken.